Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich gestehe, ich bin kein Blogger, weder Leser noch Verfasser und deshalb auch nicht in der Gefahr, der Bloggerö zu erliegen. Und ich bleibe natürlich bei meiner Verteidigung eines klassischen Journalismus. Eines Journalismus, der sich als Instrument lebendiger Demokratie versteht, der die wirklichen Probleme der Welt und der Menschheit ernst nimmt, der hilft, nach Lösungswegen zu suchen und der Politik als Ringen um die richtigen Antworten darstellt, statt sie zum Comedy-Ereignis mit hohem Spaßfaktor zu verharmlosen. Wird die Qualitätspresse mit ihren Kommentaren und Meinungsseiten kampflos den Bloggern überlassen? Zugegeben, die apokalyptische Vision vom Untergang des Journalismus ist noch etwas verfrüht. Aber es gibt es nicht deutliche Signale für den sich nahenden Epochenwechsel in der digitalen Kultur?
Der Präsident der Akademie der Künste und Nicht-Blogger bzw. Nicht-Blog-Lesender Klaus Steck vor der Verleihung des Medienpreises Langer Atem Mitte der Woche. Na gut, Steck hat seine Kompetenz relativiert, er sei kein Blogleser, geschweige denn Blogger. Denn ob die Blogger wirklich zur Bedrohung für den Qualitätsjournalismus heranreifen, ist mehr als fraglich. Eher sind es ja die Verlage, die krisenbedingt ihre Budgets kürzen. Dennoch gibt es immer noch preiswürdige journalistische Leistungen, darüber gleich mehr. Außerdem in der Radio 1 Medien Magazin-Ausgabe vom 24. Oktober 2009. Vor 20 Jahren, Ost-Berlin-Korrespondent Horst Hanow erinnert sich, und ZDF neu oder Neo, die Digitaloffensive des ZDF. Und dann zum Schluss, kurz vor der Preisverleihung beim Prix Europa, hören wir, was denn Europas Kulturradio so in dieser Woche diskutiert haben. Denn sie trafen sich und guckten, was man denn so möglicherweise verändern kann. Und das alles?
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1. Man merkt, es geht dem Jahresende zu. Letzte Woche hatten wir schon einen Medienpreis, den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis. In dieser Woche sind es gleich zwei. Der erste, der jetzt hier vorgestellt werden soll, ist der Lange Atem, ein selbsterklärender Preis. Denn Lange Atem, das deutet schon darauf hin, dass Journalisten geehrt werden, die besonders beharrlich sich einem Thema widmen und darüber hinaus natürlich auch Kraft haben, immer wieder dran zu bleiben. Gestiftet wird dieser Preis vom Berliner Journalistenverband, beziehungsweise vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg. Er wird zum dritten Mal vergeben und ist dotiert mit 3.000, 2.000, 1.000 Euro. Und die hochkarätige Jury aus Journalisten hat sich diesmal für, ich ziehe mal den zweiten Preis vor, weil die Betreffende leider nicht anwesend war wegen Krankheit, wurde vergeben an Heide Österreich. Sie arbeitet bei der TAZ und Hans-Ulrich Jörges würdigte sie mit den Worten: seit 10 Jahren entdeckt, analysiert und markiert sie Geschlechtsstereotype in Gesellschaft und Politik, immer klug, immer engagiert und immer wieder überraschend durch eine neue, eine ungewohnte Perspektive. Und ich fragte Ines Pohl, sie ist die TAZ-Chefredakteurin, sie war so freundlich und hat den Preis entgegengenommen, woher Heide Österreich den langen Atem hernimmt.
Es ist ihr ein richtiges Anliegen, immer wieder diese Themenfelder ins Blatt zu bringen. Und sie hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, also ich glaube wirklich aus tiefster Überzeugung.
Und ist das jetzt für eine Chefredakteurin einfacher, mit ihr umzugehen, weil man weiß, die Frau hat Erfolg und man muss sie nicht mehr so kontrollieren vielleicht?
Ach, ich muss sie sowieso nicht kontrollieren. Also Heide Österreich ist sicher eine der herausragenden Kräfte bei uns im Team. Nein, wir sind stolz, wir freuen uns wahnsinnig. Sie ist krank, sie haben es gesagt, wir hoffen, dass es zur Gesundung beiträgt. Toll.
Gibt es jetzt eine Seite mehr?
Sie kriegt sicher noch leichter viel Platz.
Okay, danke. Die Laudatio für den RBB-Journalisten, der den dritten Preis bekam, Jo Goll. Sie kennen ihn vielleicht aus der Abendschau und vielleicht auch aus Kontraste, hielt Thorsten Rossmann. Er ist Geschäftsführer von N24 und er sagte, die Arbeit von Jo Goll ist genau das Gegenstück zu Sarrazin. Er blickt in die Tiefe, wo Sarrazin zuspitzt. Sein Ton bleibt sachlich, wo Sarrazin polemisch wird. Jo Goll hat über Jahre hinaus immer wieder in dem Milieu der Migranten und Migrantenauseinandersetzung, Ausländerfeindlichkeit recherchiert. Und ich fragte ihn, wie er eigentlich das Thema gefunden habe.
Das Thema habe ich vor allem gefunden in der Berliner Abendschau. Das ging so Mitte der 90er los. Diese Stadt, multikulturell wie sonst noch was, hat mich einfach begeistert. Ich habe in Kreuzberg in der Zeit auch gelebt. Und bin wie viele andere zu der Zeit auch drangegangen, habe gesagt, das ist prima, ja. An jeder Ecke ist ein türkische Gemüsehändler, die Araber übernehmen die Sonnenallee sozusagen und bin da eigentlich frohen Mutes, sage ich jetzt mal, rangegangen, um dann festzustellen, oh Gott, es gibt jede Menge Probleme, es gibt viele Dinge, wo wir einfach jahrelang alle miteinander weggeguckt haben. Wir haben uns nicht dafür interessiert, dass das türkische Mädchen aus der Nachbarschaft nach den Sommerferien nicht mehr zurückkommt. Warum haben wir das nicht schon vor 20 Jahren gemerkt? Das merken wir jetzt seit einigen Jahren. Ich glaube, ich bin einer, der es relativ früh gesehen hat und dann gesagt hat, okay, das müssen wir als sogenannte Mehrheitsgesellschaft nicht unbedingt akzeptieren. Wir müssen da hingucken. Und das tun wir jetzt zum Glück auch. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, das sehen zu wollen, das nicht nur einfach zu verdammen, sondern zu sagen, das kann man vielleicht auch ändern. Und da gibt es viele Leute in der Stadt und in der Region, die tun da was. Und die zu unterstützen, das finde ich ganz wichtig.
Man muss sich ja immer ein bisschen selber motivieren, auch gerade bei solchen Themen. Die Redaktion steht vermutlich dahinter. Aber wenn Sie sagen, man kann etwas ändern, haben Sie etwas mit Ihrem Journalismus wirklich verändern können, sodass Sie auch aus diesem Erfolg Kräfte ziehen können?
Man kann diesen Erfolg sicherlich nicht wirklich messen. Aber ich will ein Beispiel nennen. Wir haben vor 4 Jahren einen Film gemacht über ein Blutrache-Szenario unter kurdischen Familien. Und dieser Film hat vielleicht ein Stück weit was bewegt. Wir waren im tiefsten Kurdistan, haben das Familienoberhaupt der Familie des Opfers, das ist eine Frau, getötet worden, sogenannter Ehrenmord. Wir haben mit diesem 80-jährigen Mann ein stundenlanges Interview führen können. Das war unheimlich schwierig, den überhaupt vor die Kamera zu kriegen. Und wir haben es geschafft, nach 2 Stunden Gespräch, ja, ihn vielleicht auch dazu hinzulenken, am Ende zu sagen, es darf in Berlin keine weiteren Toten mehr geben, keine Blutrache. Das war die Message an seine Community in Berlin. Und das haben wir schon ein Stück weit als Erfolg dieser Reportage verbuchen können, dass wir diesen Mann zeigen konnten im Fernsehen. Und ich glaube, es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen was bewirkt hat. Das ist schwer zu beurteilen.
Jugol vom rbb-Fernsehen. Den ersten Preis gab die ehemalige Taz-Chefredakteurin Bascha Mika bekannt.
Den längsten Atem hat in diesem Jahr ein Journalist bewiesen, der beharrlich im Trüben fischt. Dort, wo Geheimdienste, Spione, mafiose Geschäftsleute und Kriminelle ihr Unwesen treiben. Für investigative Recherche und hervorragende Aufklärungsarbeit in einem brisanten Themenbereich verleiht die Jury den ersten Preis an Andreas Förster.
Andreas Förster ist von der Berliner Zeitung. Ich glaube, wenn ich richtig zugehört habe, schon seit 1984 ist er dort und schrieb dann in der Wendezeit auch zum Thema Ministerium für Staatssicherheit. Er weiß ganz genau, worüber er schreibt, denn er hatte 3 Jahre seinen Wehrersatzdienst im Wachregiment Felix Dzerzhinsky abgeleistet, hat sich dann nach der Wende sozusagen mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigt und darüber hinaus ist dann ein investigatives Sujet entstanden, das sich dann ausweitete, BND, CIA und so weiter. Und ich fragte ihn, was ihn immer wieder motiviert, gerade in diesem Geheimdienst-Schumpf zu recherchieren.
Es ist schon auch Spaß an der Arbeit und es ist auch schon eine gewisse sportliche Herausforderung, weil man natürlich, wenn man Geheimnissen hinterher jagt, es sind ja immer Leute, die Geheimnisse haben und die wollen, dass diese Geheimnisse nicht rauskommen. Und man legt sich mit diesen Leuten an und man versucht dann doch, sie zu demaskieren und ja aufzuzeigen, wo sie eigentlich und warum sie auch, nicht nur, dass sie Geheimnisse haben, sondern auch, warum sie Geheimnisse haben. In der Regel haben die Leute nämlich Geheimnisse, weil sie damit Rechtsverstöße, irgendwelche Schweinereien also verstecken wollen. Und das ist ja das Schöne und das Wichtige an der demokratischen und freien Presse, dass man eben diese Schweinereien aufzeigen muss und dass man diese Geheimnisse auch öffentlich machen muss, wenn sie nämlich der Gesellschaft letztlich schaden.
Dann sind Sie vielleicht aus Ihrer biografischen Herkunft DDR so etwas wie ein Überzeugungstäter, dass Sie sagten, das war damals nicht möglich und jetzt muss man die Chance einfach nutzen als Journalist, wenn man die Chance hat, auch darüber zu schreiben? Oder ist das jetzt zu viel hineingeheimnist wieder in Ihre Motivationskette?
Nein, also zur Motivation gehört natürlich meine DDR-Vergangenheit, das ist schon richtig, weil ich habe auch in der DDR 5 Jahre als Journalist gearbeitet und habe dort angepasst als Journalist gearbeitet und habe dann, wenn ich mal tatsächlich irgendwas falsch, ich war damals Lokalredakteur, wenn ich da eben mal über Probleme bei der Schuhproduktion geschrieben habe und es gab dann hinterher irgendwie Ärger, weil das ZK sich darüber aufgeregt hat, dass dieser Artikel erschienen ist, dann habe ich dann letztlich auch gekuscht und habe gesagt, okay, dann schreibe ich das nächste Mal also vorsichtiger. Und die Befreiung, die wir in der Wende erlebt haben, in diesem Herbst 89, die ja auch durch die Journalisten, durch uns Journalisten ging, das war ein Gefühl, das mich eigentlich bis heute noch motiviert, weil ich dann gemerkt habe, jetzt kann ich zum einen so arbeiten, wie man sich Journalismus vorstellt, und zum anderen kann ich jetzt auch das gut machen oder versuchen gut zu machen, was ich in 5 Jahren nicht gemacht habe, weil ich mich 5 Jahre angepasst habe. Das ist schon auch eine Motivation für mich, dass man Ungerechtigkeiten, die man sieht, die man entdeckt, und das müssen nicht immer nur Geheimdienst sein, das kann auch ein Strafgefangener sein in einer Justizvollzugsanstalt, der schlecht behandelt worden ist, dass man diese Ungerechtigkeiten öffentlich macht und ja auch anprangert und die Schuldigen irgendwie damit in die Öffentlichkeit bringt und sie zu einer Stellungnahme zwingt. Das sind die Vorzüge, die eben die freie Gesellschaft hat. Und das möchte ich nicht missen. Und damit möchte ich halt auch ein bisschen, auch vor mir selbst, das gut machen, was ich damals falsch gemacht habe.
Andreas Förster, er ist Journalist der Berliner Zeitung und erhielt den ersten Preis des Medienpreises der Lange Atem vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg. Erfahrung mit der Stasi hatte auch der ARD-Korrespondent Horst Hanow, der in der Wendezeit kurz vor dem Ende der DDR in Ost-Berlin berichtete. Und am Rande einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung konnte ich ihn fragen.
Horst Hanow, Sie haben sich als nicht nur als Agent in der DDR gefühlt, sondern Sie wurden als Agent behandelt von der Stasi. Das haben Sie anschließend in Ihren Akten gelesen. War Ihnen das damals bewusst, dass Sie als feindlich negative Kraft geführt wurden?
Das wurde uns täglich vor Augen geführt. Wir waren ständig überwacht von 2 Wartburgs. Das musste die Stasi sein. Ein dunkelblauer fuhr voraus und so ein gelb-ockerfarbener fuhr hinterher. Und um das Ganze dann noch unauffälliger zu machen, fuhr dann der blaue hinten und der andere vorne. Also sie gaben sich Mühe, ganz geheim und heimlich zu sein. Aber es war uns klar, dass wir von morgens, also dass wir rund um die Uhr flächendeckend beobachtet wurden. Aber in der Akte steht dann eben, stehen 90% reine Fakten, wann ich das Haus verließ, wann ich ins Büro kam, wo ich dann hingefahren bin. Und wer dann kam, die kriegten auch alle gleich immer, also wenn ich Besuch bekam aus dem Westen, die kriegten auch gleich alle diese Decknamen, wie wir. Ich hieß ja Wotan und Klaus Richter, mein Chef, hieß Nero. Also das war ein großer Spaß für uns natürlich auch. Natürlich wussten wir, wer das war, die uns da beobachteten. Und man in geschlossenen Räumen, im Studio zum Beispiel, richtete man sich auch danach. Wenn über wichtige Dinge gesprochen wurde, dann wurde nur abgewunken und dann sind wir auf die Straße gegangen und haben uns unterhalten, auch mit Zeugen, die zu uns kamen, Informanten aus der DDR. Also natürlich wussten wir das. Was ich nicht wusste, also wie das auch administrativ offensichtlich gehandelt wurde. Wir waren einfach nicht Berichterstatter, sondern wir waren die Agenten einer feindlichen Macht. Und deshalb, auch was ich vorhin gesagt habe, wenn ich mit meinem Auto durch Berlin fuhr, dann waren die natürlich vorne und hinten dabei. Und in der Akte steht, Wotan, das war ich, betätigt nie den Fahrtrichtungsanzeiger, wenn er abbiegt, damit ihm niemand folgen kann. Er geht nur bei Rot über den Fußgängerübergang, damit er alle anderen im Blick hat und selber nicht verfolgt werden kann. Das ist typisches Agentenverhalten, das steht da so drin. Das hat natürlich mit der Realität nichts zu tun, obwohl ich öfter mal bei Rot über den Fußgängerweg gehe. Aber das hat mich natürlich mehr amüsiert, als ich das bedrohlich gefunden hätte. Das hat mich amüsiert, es sind schöne solche Dinge da aufgeschrieben. Und was mich allerdings zum Nachdenken gebracht hat, wie viel die Stasi beigetragen haben muss am wirtschaftlichen Niedergang der DDR, denn müssen mindestens 4 Leute sich weitgehend mit mir alleine beschäftigt haben. das ist ja Geld und dann müssen sie auch immer noch rumfahren. Und was dabei rausgekommen ist, ist sehr, sehr, sehr wenig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man einen Agenten überwachen will, dann macht man das in einem modernen Geheimdienst anders. Es war schlicht und einfach auch für einen Agentendienst, also für einen Geheimdienst wie die Stasi, schlechte Arbeit.
Vielleicht war ja auch die Intention, ich versuche mich mal jetzt in die Situation der DDR hineinzuversetzen, dass man sie einfach nur abschrecken wollte, tatsächlich ernsthaft zu berichten, dass man ihnen einfach das Leben schwer machen wollte, dass man ihnen das Gefühl geben sollte, tatsächlich, ich werde 24 Stunden beobachtet und werde mich dementsprechend irgendwie mäßigen. Kann das nicht sozusagen eher eine Abschreckungsstrategie gewesen sein, als tatsächlich die Überwachung ihrer Nachrichtensammeltätigkeit?
Das kann ich nicht beurteilen. Das geht auch aus den Akten so nicht hervor. Und sie hätten das dann ja auch relativ schnell merken müssen, dass das so nicht funktionierte. Denn wir fanden es nicht als eine solche Bedrohung. Natürlich, als dann später rauskam, dass wir alle interniert werden sollten und so, dass schon die Papiere dafür vorlagen, da ging einem dann schon mal, da hatte man schon mal einen Schreck gekriegt, das ist richtig. Aber also ich habe keine Angst vor denen gehabt, wie das sicher auch aus diesem Gespräch, was ich mit diesen beiden Stasi-Agenten, die mich auf der Straße da angesprochen haben, ob ich da arbeite im Arbeitsverbot, wo ich nicht arbeiten durfte und wo ich gleich gemerkt habe, also die gaben sich zunächst als Süddeutsche aus, als Touristen und fragten mich, Herr Hanow, wir sehen Sie immer im Fernsehen. Das ist ja so gut, dass wir Sie hier treffen. Sagen Sie mal, arbeiten Sie hier?
Die wollten Sie in die Falle locken.
Ja, ich sollte zugeben, dass ich da arbeite. Dann habe ich gesagt, ein Journalist arbeitet immer und hat immer frei. Das kann man so nicht trennen. Aber wenn Sie aus Süddeutschland sind, dann will ich Ihnen mal sagen, was hier los ist. Die Leute, die hier rumlaufen mit diesen komischen Blousons und den Turnschuhen, das ist die berüchtigte Stasi. Die nehmen unschuldige Menschen von der Straße weg fest und sperren sie ein. Und habe alles über die Stasi gesagt, was ich immer schon mal sagen wollte. Aber da hatte ich auch keine Angst, keine Befürchtungen, weil ich nicht dachte, dass da irgendwas passieren würde. Ich war ja nur 2 Monate in der DDR, als es die DDR noch gab. Ich kam am 1. September 1989 und am 9. November ging es ja zu Ende. Also darum habe ich mich nicht weiter gekümmert. Wir haben alle immer gesagt, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir nicht ausgewiesen werden, dass unser Büro nicht geschlossen wird.
Also Sie hatten natürlich Lothar Löwe im Hinterkopf, der immer ausgewiesen.
Ja, wir können nicht jeden Tag sagen, knallen Sie ab wie die Hasen. Mhm. Das bringt ja nichts. Und es ist natürlich eine sehr wichtige Sache, dass wir in dem Land bleiben, dass wir dort sehen können, was wirklich passiert und dass wir darüber ungehindert berichten können. Also ungehindert ist groß gesagt. Aber das, was wir rausbekommen haben, konnten wir ohne Zensur ja veröffentlichen.
Haben Sie dennoch vielleicht, obwohl das Wort Verständnis hier vielleicht nicht ganz angebracht ist, aber zumindest in der Logik, können Sie das nachvollziehen, dass die DDR westliche Journalisten als Agenten behandelt hat, weil es gab sicherlich auch unter den Journalisten Agenten. Beziehungsweise ist ja bekannt von Lothar Löwe, dass er den Rechtsanwalt Vogel unterstützt hat beim Austausch auf der Kliniker Brücke, also auch Listen weitergegeben hat und so weiter, dass hier möglicherweise der Generalverdacht ausgesprochen wurde, westliche Journalisten müssen eigentlich, das nehmen wir erstmal an, mit Geheimdiensten zusammenarbeiten, weil die kommen ja überall hin.
Ja, nein, das verstehe ich nicht. Es ist eine Verallgemeinerung, die eigentlich nicht zulässig ist. Denn die Leute
gesagt, wie aus der Sicht der Geheimdienste, dass die erstmal jeden unter Generalverdacht nehmen, der westlicher Herkunft ist oder so.
Ja, das überrascht mich nicht, denn Geheimdienste sind so. Die machen sich einen einfachen Plan und sagen, das ist so. Und entsprechend verhalten wir uns am besten sofort alle festnehmen.
Und einer wird schon dabei sein.
Ja. Kann man nichts gegen machen.
Horst Hanow, er war vor 20 Jahren AD-Korrespondent in Ost-Berlin. If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little
villages here and there. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So, wir machen jetzt noch ein bisschen Party und dann geht's um ZDF Neo. Seit 1996 senden ARD und ZDF im Fernsehen digital. Seit 1997 zur Funkausstellung auch mit extra gefertigten Programmen. ZDF Doku kennen Sie sicherlich, wenn Sie DVB-T empfangen. Dort gibt es da einen Kanal, Geteile mit dem Kinderkanal. Ab 21 Uhr ZDF-Doku, aber nicht mehr lange, nur noch bis zum 31. Oktober. Ab 1. November heißt dieser Kanal dann ZDF Neo und tritt damit heraus aus diesem endlosen Wiederholungsschema, was ja doch, sagen wir mal, digital affinen Menschen, die über Satellit oder DVB-T eben Fernsehen, doch ziemlich auf den Geist gegangen ist, weil es kaum einen Unterschied gab zu ZDF Info wiederum, wo auch Dokus, Informationssendungen liefen. Und nun hat man sich beim ZDF entschlossen, also was völlig Neues zu machen, die Kanäle nicht nur einfach warm zu spielen, sondern auch Alternativen für eine andere Zielgruppe anzubieten. Dazu und mehr Thomas Bellut, er ist Programmchef des ZDF.
Für das ZDF ist es von entscheidender Bedeutung, neben dem Hauptprogramm ein sehr starkes Beiboot im Wasser zu haben. Das heißt, dass man mit einem Vollprogramm nicht mehr alle Gruppen der Bevölkerung erreichen kann oder wenigstens nur teilweise. Ja, Sie können mit Wetten, dass immer noch die Jüngeren auch im Hauptprogramm erreichen, mit einem Fußballspiel, mit einem guten Film, aber nicht in der Breite, in der wir es wollen. Und dafür brauchen Sie eine eigene Plattform.
Obwohl Sie ja probiert haben. Es gab verschiedene Formate, wo Sie also die jüngere Zielgruppe auch schon in 16:9, als es noch gar nicht en vogue war, anzusprechen.
Ja, und ich werde auch die jüngere Zielgruppe im Hauptprogramm nicht aufgeben. Es wird ja weiterhin Versuche, wie die Heute-Show wöchentlich dann geben, die Jüngeren anzusprechen. Aber in diesem neuen Kanal kann ich eben die Programme, die für Jüngere geeignet sind, in einer ganz geballten Form anbieten, was ich bisher nicht konnte. Ich kann Programme, die bisher in den Randzonen des Hauptprogramms laufen, dort erstmalig und als Premiere in der Primetime zeigen. Also ein gelungenes kleines Fernsehspiel mit einem neuen, frischen Regisseur, interessanter Darstellung, interessante Story, da würde ich mich nicht scheuen, das um 20.15 Uhr auch zu zeigen am Wochenende, wenn es ein guter Film ist. Also ich bin da freier in der Programmierung und das ist für mich extrem wichtig.
Nun könnte man ja ketzerisch sagen, das wussten Sie alles schon vorher. Warum musste erst das Digitalpaket sozusagen einen Dornröschenschlaf pflegen? Und da gibt es von meiner Seite die Vermutung, dass die medienpolitische Gesamtkonstellation jetzt erst das zulässt. Ist das richtig?
Genau richtig. Also wir haben ja jetzt erst die Genehmigung bekommen im Zuge dieses neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrages. Da wurde viel über das Internet gesprochen, aber ein bisschen auch über die Digitalkanäle. Und da haben wir die Ermächtigung bekommen, diesen Doku-Kanal neu auszurichten, weil Doku, das finden sich auch in den anderen Digitalkanälen, aber die gewaltigen Fiction-Vorräte des ZDF, auch die Möglichkeit, dort Lizenzen zu benutzen für Kaufware, also für gute Spielfilme, das haben wir bisher in der Form nicht machen können und das dürfen wir jetzt. Und dadurch sollte auch die Konkurrenz Neo ernst nehmen.
Die nehmen Sie sogar so ernst, dass Sie mit der Erlaubnis allein nicht zufrieden sind, sondern sagen, da könnte auch Sat.1 und Pro7 drüber stehen und machen Ihnen sogar noch den Vorwurf, dass Sie keine Nachrichten senden. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, das hat mich sehr amüsiert, das zu hören. Es gab ja Anhörungen, bevor diese Genehmigung für Neo gegeben wurde. Und in denen kam immer die Bemerkung von der Politik, aber auch von den privaten Kanälen, keine Nachrichten, ihr dürft kein Vollprogramm sein. ZDF Neo darf nicht zu breit aufgestellt daherkommen. Und darauf haben wir dann reagiert. Wir hatten Nachrichten im Programm, in einer besonderen Form für ein jüngeres Publikum. Das wurde uns nicht erlaubt, also lassen wir es raus. Ich bin mir aber sicher, wenn Neo ein erfolgreiches Programm sein wird, wovon ich ausgehe, können wir gerne nochmal darüber sprechen. Ist es nicht sinnvoll, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender der Jüngere in deutlicher Form erreicht, wenn wir auch dort Nachrichten anbieten? Wenn auch nur in einer kurzen Form, aber immerhin doch. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass an einem Wahlabend, Bundestagswahl, ein Kanal wie ZDF Neo gar nicht darauf eingeht. Also ich glaube, die Diskussion wird nochmal eröffnet werden. Wir sehen sie mit großer Gelassenheit und sind bereit, darüber nachzudenken.
Aber wenn Sie so abgehangene Ware, sage ich mal, wie Miami Vice spielen, in der ARD in den 80er Jahren zu sehen gewesen und von Ihrem Redaktionsleiter ZDF Frontal 24 seinerzeit bei der ARD, Klaus Richter, hat diese Serie im Prinzip als realitätsfern kritisiert. Da gibt es noch Aufnahmen von ihm im Archiv. Warum greifen Sie zu so einem, ja, für manche irritierenden Programmstock?
Realitätsfern gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde, Klaus Richter hat recht. Ja. Nein, Sie können ja, ein solcher Kanal verlangt ja, früher hatten wir ein Schleifenprogramm, da wurden viele Programme wiederholt. Jetzt machen wir quasi ein Programm, das immer wieder Neues anbietet auf allen Flächen. Da können Sie nicht auf jeder Fläche ganz hochwertig, ganz frisch sein. Sie müssen auch Programme haben, die ich gerne als Bodendecker bezeichne, die also breite Flächen abdecken. Und Miami Vice ist ja, wie auch die Neuverfilmung zeigt, irgendwo Kult auch. Ja. Und es ist doch eher putzig, die alten Ferraris zu sehen in Miami, auch die Umgebung dort. Ich würde das als nicht kennzeichnend für das neue Programm sehen. Es ist eines der Spielformen am Rande des Programms, die vielleicht das Publikum ansprechen, aber es ist keine Kernkompetenz des Senders.
So hört sich Neo an. Ein bisschen Marimba-mäßig. Vorab schon mal ein bisschen die Soundkennung des Senders. Und ich fragte Simone Emilius, sie ist die Redaktionsleiterin, wie man eigentlich so rangeht, wenn man so einen Sender neu programmiert, an was man da alles denken muss.
Naja, also ich meine, bei der Neupositionierung war zunächst mal ja das Neue, dass wir eine klare Zielvorgabe in Bezug auf die Zielgruppe hatten. Das war ja beim Doku-Kanal nicht der Fall, sondern da sind wir genreorientiert vorgegangen. Und jetzt war die Ansage, wir möchten einen Kanal für die Altersgruppe 25- bis 49-Jährige haben. Und dann haben wir natürlich geguckt, was sind die Ingredienzien, die diese Altersgruppe interessieren. Wir wussten, dass Dokumentationen und Reportagen ein Genre ist, was in dieser Altersgruppe eine große Beliebtheit hat. Also haben wir gesagt, das ist eine Säule, die müssen wir unbedingt beibehalten. Wir haben auch gelernt, dass 21 Uhr ein guter Einstiegspunkt ist. Das haben wir über die Medienforschung dann nochmal dezidierter abgeprüft. Und wir wussten natürlich auch, dass Fiction und Comedy-Genres sind, die eben auch in dieser Altersgruppe sich einer großen Beliebtheit erfreuen. Das waren sozusagen die Kernelemente. Und dann haben wir angefangen, Programme zu suchen, Programme selber zu entwickeln, von denen wir zu wissen glauben, dass sie eben die Themen, die Fragestellungen, die Wünsche dieser Altersgruppe treffen. Ja.
Hätte man ja vermuten können, dass das einfach nur ein Kanal wird, ähnlich wie die Vorgänger, dass man versucht, aus dem unendlichen Reservoir der über 40-jährigen Geschichte des ZDFs schöpft, dass man einfach nur, ich sage in Anführungszeichen nur, nochmal gute Ware neu kombiniert. Aber das ist ja eigentlich ZDF Neo ein völlig neues Programm geworden. Dann.
Ja, ZDF Neo ist wirklich ZDF Neo, also Neo. aber wir können eine ganze Menge natürlich aus dem Hauptprogramm an Gewinn raussaugen und das tun wir auch, denn es gibt ganz viele Programme, auch im Hauptprogramm, die für diese Altersgruppe interessant sind, die aber teilweise nicht dort erwartet werden oder teilweise auch, weil es eben ein Vollprogramm ist, zu Sendezeiten laufen, wo unsere Zielgruppe sie gar nicht erreichen kann.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Also beispielsweise fangen unsere Fernsehspiele auch unter der Woche um 20.15 Uhr an. Aber 21 Uhr ist da aus unserer Sicht eigentlich die bessere Zeit. Das kann das Hauptprogramm so nicht leisten. Ein tägliches Terra X könnte ich mir gut im Hauptprogramm vorstellen, geht aber da nicht, weil das Hauptprogramm natürlich auch noch ganz andere Interessen mit bedienen muss. Ja? Also insofern versuchen wir wirklich da ein Best-of für die Zielgruppe aus dem zu bringen, was das Hauptprogramm leistet. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch nochmal ganz neue, eigene, originäre Programme haben, weil das alleine aus dem Hauptprogramm niemals ausreichend sein würde und auch nicht ausreichend sein könnte, um dann einen Kanal auch nochmal eigenständig zu profilieren. Wir wollen ja nicht die Wiederholungsschleife des ZDF sein, sondern wirklich ein eigener Sender mit einem eigenen Profil. Und wir wollen auch ausprobieren. Wir wollen gucken, wie bestimmte Dinge ankommen, wie bestimmte Formate sich entwickeln lassen, damit sie für uns selber profilbildend sein können, aber damit, wie beispielsweise der Straßenchor, sie auch in Anführungszeichen den Sprung auf die große Bühne ins Hauptprogramm schaffen.
Ja, das war der Straßenchor Charlottenburg zu Gast regelmäßig im ZDF-Neo-Programm. ZDF-Neo startet am 1. November auf den Frequenzen von ZDF-Doku. Und im Podcast hören Sie noch ein Interview mit Knacki Deuse, er ist Comedian. Vielleicht kennen Sie ihn ja aus Nightwash. Und ja, er hat dort eine regelmäßige Sendung. Aber auch Tiger aus Kreuzberg, auch zu hören im Podcast. Ja, und damit ist es 18.52 Uhr. In 8 Minuten gibt's die Preise beim Prix Europa. Ab 19 Uhr können wir die erst vermelden. Bis dahin wissen die Teilnehmer selbst noch nicht, was oder wer gewonnen hat. In den 19 Uhr Nachrichten bei Radio 1 dann mehr. Was Sie jetzt schon erfahren dürfen, ist, was die Kulturradio-Chefs aus mehreren Ländern, dazu gleich die Details, diskutiert haben in dieser Woche. Denn sie treffen sich regelmäßig und überlegen natürlich, ist das Kulturradio-Konzept überhaupt noch modern? Was muss man machen, um nicht nur die Elite zu erreichen, sondern möglicherweise auch weitere Teile der Bevölkerung, aber dazu jetzt mehr.
Wir haben getagt mit 26 Kolleginnen und Kollegen aus 23 Ländern. Das ist eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, dass der EBU ein weltweites Netzwerk ist.
Wenn so viele Kulturradio-Leute zusammenkommen aus so unterschiedlichen Kulturen, gibt es da überhaupt eine Gemeinsamkeit, die man besprechen kann?
Erstaunlicherweise sogar sehr viele Gemeinsamkeiten. Interessant ist, dass bei jeder Information der eine oder andere sagt, ist ja interessant, ist ja bei uns genauso. Insbesondere was die Erfahrung mit Programmschedules, also mit den Schemata der Programme betrifft, was die Hörerinteressen betrifft, natürlich auch was die finanzielle Situation betrifft, aber auch was die Bedeutung der Kulturradios in den jeweiligen Ländern bedeutet. Die ist fast überall auf der Welt die gleiche, nämlich dass Radio, wenn sie Kultur, diese Programme Kultur vertreten, in den Ländern eine sehr stark motivierende, auch anregende und produzierende Kraft sind.
In Deutschland gibt es ja so den Gretchen, gibt es ja den Streit, Einschaltprogramm oder In Deutschland gibt es ja den Streit, Einschaltprogramm oder Tagesbegleitprogramm. Nach meiner Beobachtung hat das Tagesbegleitprogramm eher gewonnen als das Einschaltprogramm. Gibt es europäisch gesehen auch solche Diskurse?
Es gibt weiterhin beide Systeme. Es gibt auch weiterhin den Diskurs zwischen sogenannten Spezialprogrammen, also Special Interest Programmen, wie das die BBC praktiziert, Radio France praktiziert, WDR praktiziert, und den sogenannten General Interest-Programm, wie das zum Beispiel E1 praktiziert oder andere Programme, muss man sagen, in kleineren Ländern. Und das ist schon der Punkt, der auch zur Antwort führt. Man muss ganz genau hinschauen, welche Voraussetzungen da sind. Nicht jedes Land kann es sich erlauben. Österreich zum Beispiel kann es sich nicht erlauben, 3 verschiedene Kulturangebotsprogramme aufzubauen. Und insofern gibt es kein Plus oder Minus für ein System oder das andere System, sondern es gilt jedes Mal für die jeweilige Zielgruppe, für die Region, für die Nation das Richtige zu finden und natürlich das kulturelle Bedürfnis der Hörerschaft zu erfüllen. Denn das ist die Hauptaufgabe der Kulturradios, eben nicht Larifari zu produzieren. Tagesbegleitprogramm ist so ein Begriff, der vielen sofort dann sozusagen in die Richtung des Larifari-Programms geht. Das darf es nicht sein. Also die meisten Kulturradios, wenn sie Special Interest Programme sind, bieten tagsüber in der Tat Mischform mit Tagesbegleitfunktion. Was aber nicht bedeutet, dass sie in das eine Ohr reingehen und im anderen wieder raus, sondern Kulturradio ist schon das etwas demanding Programm. Man muss zuhören. Abends sind fast alle immer noch und weitestgehend Einschaltprogramme. Kein Wunder, das sind die großen Konzertstrecken, das sind die Hörspiele, das sind die Features, das sind spezielle Reflexionssendungen, Vortragssendungen. Das ist nach wie vor Zielgruppenprogramm. Tagsüber versuchen die meisten der Programme auch die mobilen Interessenten zu gewinnen. Und ganz interessant ist der Punkt, dass ohne die Einschaltprogrammangebote wir in einem anderen Segment sehr schwach werden würden, nämlich im Podcast-Segment. Ohne die Einschaltangebote im Hörspielbereich, im Feature-Bereich oder auch in bestimmten Zielgruppensendungen wäre das Podcast-Angebot der öffentlich-rechtlichen Anstalten weitaus geringer. Und interessant ist, dass wir heute hier festgestellt haben, in Podcast ist Culture First. Das heißt, die höchsten Zahlen der Podcast-Angebote aller Rundfunkanstalten erreichen die Content-Angebote der Kulturprogramme, wie Hörspiele, wie Features, Dokumentationen wie Zeitzeichen, kleine Gespräche, da wo Menschen nochmal hinhören möchten, sich das holen möchten und dann eben, wenn sie Zeit haben, nachhören wollen. Sie wollen ja nicht ein Larifari-Programm nachhören, sie wollen Inhalt nachhören. Und das zeigt uns, dass der Kreis der Interessenten für Anspruch noch riesengroß ist. Und dass er möglicherweise auch weit größer ist als die Zahl derer, die das lineare Programm terrestrisch oder wie immer im Stream empfangen können. Mitunter sind die Podcast-Zahlen schon so hoch, dass wir davon ausgehen, okay, wir haben ein wesentlich größeres Potenzial in diesem Bereich auch der jüngeren Zielgruppe, als wir es bislang durch das normale Radioprogramm erreichen können. Aber wir können nun mal das Radioprogramm nicht abschaffen, denn das lineare Programm ist wiederum die Voraussetzung für zeitversetztes Podcasting. Gehört also beides zusammen. Man darf nicht den Fehler machen zu sagen, okay, schaffen wir das UKW-Programm ab und dann haben wir nur noch Podcast. Funktioniert nicht, dann ist die Basis nicht mehr da.
Ja, Podcast mit Inhalt hören Sie natürlich vom Medienmagazin auch morgen wieder am Sonntag. Dazu vom österreichischen und vom britischen Kollegen auch noch eine Meinungsäußerung, wie Sie sich so das Kulturradio vorstellen. Und mein kleiner Versprecher bleibt auch drin. Gesendet ist gesendet. Jetzt übergebe ich sie wieder dem Kollegen, der die Tanzhalle öffnet, die Dancehall, Olli Massif. Sozusagen der Experte für Tanzmusik, The Expert, aber jetzt erstmal noch bis 19 Uhr Yellow. Und denken Sie daran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und zu Beginn des Bonustracks im Podcast muss ich Ihnen erstmal meinen letzten Gesprächspartner nachreichen. Das war Karl Karst, Programmchef WDR3 und Chairman der EBU Culture Group. Jetzt gleich zum Kollegen von der BBC, Radio 3. Er ist Chefredakteur dort, Graham Dixon, den ich fragte, wann für ihn ein Kulturradio erfolgreich sei.
Das hängt von der Bedeutung des Wortes Erfolg eigentlich. Und Erfolg, das ist, ich würde sagen, dass wenn wir neue Leute mit kultureller Erlebnis, kulturellen Erfahrungen treffen können, dann sind wir erfolgreich.
Ist das in Großbritannien der Fall?
Ja, ich glaube, dass besonders während des Proms hatten wir großen Erfolg, neue und junge Zuhörer. und Leute sind im Konzert gekommen. Ja, wir hatten eine sehr gute Erfahrung diese Sommer. Ja.
Gibt es keine Probleme in Großbritannien mit Kulturradio?
Es könnte immer besser und wir natürlich wollen wir immer mehr Zuhörer und so weiter zu haben. Aber ja, wir haben ein gutes Verhältnis und ich glaube, dass wenn wir jeder Jahrviertel, sozusagen auf Englisch, jeder Quarter, unsere Säle sind immer höher und höher. Im letzten 5 Jahrviertel. Und so sind wir zufrieden im Moment, dass wir sind in eine gute Richtung.
Graham Dixon, Chefredakteur von BBC Radio 3. Karl Kaas hatte es vorhin erwähnt, Kulturradios, die weniger Geld haben, sowie der österreichische Rundfunk, müssen natürlich andere Prioritäten setzen als die reiche BBC. Ich konnte Alfred Treiber fragen, er ist Kultur- und Programmchef von Ö1 und er brachte 10 Thesen mit in die Konferenz. Welcher Punkt für ihn dabei der wichtigste war?
Ich glaube, der wichtigste ist, dass man speziell jetzt auf Österreich bezogen und auf kleine Länder, dass ich es für nicht finanzierbar halte, ein Klassikprogramm, ein kulturelles Wortprogramm und am Ende noch ein Newsprogramm zu machen, weil das in der entsprechenden Qualität nicht finanzierbar ist, beziehungsweise immer schwieriger wird. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass ein generalistisches Programm, das sozusagen auch dem Lebensgefühl des modernen Menschen entgegenkommt, der ja nach Möglichkeit ein Generalist ist, weil wenn einer nur Klassik hören will oder nur News, ist er kein Kulturmensch, sondern ein Idiot. Und daher bin ich dieser festen Überzeugung und glaube, dass das ein Art Rezept für zumindest kleine Länder oder für Länder ist, die nicht Geld wie Heu haben, wie die BBC, die das ja mit beiden Händen aus dem Fenster rauswerfen können. Der Kollege würde das zwar nicht gerne hören, aber das ist ein Faktum. Viele Länder haben nicht annähernd das Geld, um mehrere ähnliche Programme zu machen. Das heißt, was halt die Klassikradios, die Kultur-, Wortprogramme, also wenn Sie so wollen, Bayern 2, Bayern 4 und Bayern 5 in einem Programm zusammengefasst, in einem starken, das man sich dann leisten kann und wo alle finanziellen und geistigen Anstrengungen sich auf ein Programm konzentrieren. Und daher glaube ich, dass dieses Programm dann ein größerer Erfolg sein kann, wenn es richtig gemacht ist, weil auch natürlich die Vermarktung eines solchen Programmes viel besser und leichter funktioniert.
Ist das richtig, dass also Erfolg eines Kulturprogramms auch über die Quote gemessen wird?
Natürlich. Ich halte das für das Gefährlichste überhaupt, in Sonntagsreden mancher Politiker zu glauben, dass das alles keine Rolle spielt. Das ist vollkommener Quatsch. In dem Augenblick, wo ein Kulturprogramm drastisch an Hörern verliert, steht es sofort zur Disposition wie jedes andere Programm. Also Erfolg ist ein Garant dafür, dass auch eine entsprechende Zuwendung dazu gehört, auch die finanzielle Zuwendung passiert. Alles andere sind unglaubwürdige Sonntagsreden.
Alfred Treiber, er ist Kultur- und Programmchef von Ö1. Damit der Sprung zu ZDF Neo. Ich hatte angekündigt ein Interview mit Knacki Deuse, den Sie vielleicht von Nightwash kennen, jetzt auch auf 1 Festival wieder zu erleben, hat aber seine eigene Sendung bei ZDF Neo.
Und jetzt kommen sie und sagen, ja, wir wollten immer, aber wir passten auch nicht so wirklich rein. Durch die Digitalisierung haben wir plötzlich Möglichkeiten. Und dann muss ich natürlich sagen, das ist öffentlich-rechtlich für mich richtig, weil wenn man mit Talenten arbeitet oder mit neuen Ideen, braucht man eine Mittelfristigkeit. Ich kann nicht sowas machen, morgen die Superquote und bin wieder weg. So, und das geben mir dann diese Welten einfach. Und da mache ich das jetzt auch. Und da bin ich wirklich super glücklich, weil wenn ich ganz ehrlich bin, mein meistes Geld verdiene ich mit Live-Auftritten, indem wir spielen, indem wir auch mal Konferenzen leiten, Touren. Dann ist man auch unerpressbar, weil wenn das live ja läuft, dann verdient man irgendwie sein Geld. Man verdient damit keine Millionen, was ich mache. Aber wir haben 7, 8 Leute, die wir machen, wir bauen Leute auf. Es macht Fun, wirklich auch ein bisschen Lebensqualität, Leute zu sehen. Und ich habe, muss ich jetzt, habe es mir irgendwie geschaffen, mir meinen neuen kleinen Platz zu erarbeiten. Auch hier bei Neo, wo ich sage, ja, mach doch mal jetzt 5 Monate. Wer gibt einem denn 4-5 Monate mal die Chance, was zu machen?
Was machen Sie denn?
Also bei Neo? Ja, also wie gesagt, wir stehen ja hier in diesem Büro. Mein echtes Büro. Und wir machen eine 15-Minuten-Sendung, jeden Tag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Zeichnen es aber eigentlich weekly auf. Das heißt, wir müssen schon mal, wie kriegen wir den Spagat hin? Weekly aufzuzeichnen, daily zu sein. Ich habe Gäste hier, ich habe ganz junge Stand-Upper. Ich habe oben einen Improvisateur, den Sascha Korf, meiner Meinung nach mit der Beste in Deutschland, der eine wochenaktuelle News-Impro macht. Ich habe John Doyle, einen, wie ich finde, sehr guten Amerikaner, der mein Auslandskorrespondenten ist. Wir unterhalten uns über Orte der Welt, da schicke ich den hin.
Der ist, glaube ich, bekannt geworden über Sat.1,
genau,
der Star Search.
Genau, Star Search. Habe ich ja auch im Hintergrund gearbeitet, war der Head Coach, so ein bisschen. Und auch ein Top-Stand, aber auch er ist Journalist, einfach für die Deutsche Welle. Und da habe ich gedacht, man muss eben auch die Fähigkeiten aus ihm mal rausholen, dass er eben auch mal Journalist ist. Das heißt, ich schicke ihn nach Nordkorea oder Island oder nach Sylt.
Vor der Blue Box.
Mit der Blue Box. Aber er ist perfekt vorbereitet und erzählt uns die Sachen darüber. Mit Ati Kaga, der eben für Freitagnacht News gespielt und gedreht hat. Den haben wir als festes Ensemble mit, der feste Sachen spielt, der Einspieler dreht. Wo wir rausgehen, wo wir vielleicht sogar die Bullseye, die Puppen wieder kriegen. Da sind wir jetzt gerade noch dran. Also wirklich so ein Sammelsurium, aber im Prinzip bin ich der rote Faden, weil hier sitze ich, hier trinke ich meinen Kaffee, hier erzähle ich über die Dinge, die mich bewegen und endlich auch mal ein bisschen tages- und wochenaktueller, weil ich finde, in Deutschland passiert genug, dass man auch mal den Mund aufmachen darf und muss, aber eben aus so einer eher absurden Comedy-Perspektive, nicht aus dieser dogmatischen, ganz deutschen Kabarett, sondern eher, was könnte man anders machen?
Das würden die Kommerziellen nicht unterstützen?
Naja, wenn das hier ein Erfolg wird, dann bestimmt.
Also auch hier ZDF Neo wieder zum Warmspielen. Merkt man den Cookie-Dance-Sender im Hintergrund?
Erstaunlicherweise gar nicht. Ich war ganz erstaunt. Natürlich geht man mit so einer gewissen Erwartungshaltung rein und denkt, ja, da müssen die 7 Unterschriften machen und dann sitzen die. Und dann kamen die und ich erzählte denen das und hieß, ja, wir kommen nächste Woche mal vorbei. Ja, die kamen hier rein, das ist aber süß, das ist aber lustig. Wir machen hier die PK, die Pressekonferenz. Ich sage, ja. Und ich kenne schon mal 1-2 Pressekonferenzen, da dachte ich, wie wollen die denn das hier machen? Wo fahren die denn ihre Trucks und Cateringwagen auf? Und das war auch deren Frage, wo fahren wir unsere Trucks und Cateringwagen auf? Aber Herr Bellut ist sogar gekommen. Also ich meine, das ist ja doch schon mal wirklich eine große Sache. Also ich gehe da ganz hoffnungsvoll dran und das, so muss man das auch machen. Was soll ich mir da jetzt Gedanken machen, was in 7 Monaten ist? Wir müssen jetzt anfangen, ich gebe mein Bestes, wenn es lustig ist, gut, wenn nicht, ja, tut mir dann schrecklich leid. Aber es ist auch nicht das, es ist Fernsehen. Es versucht es zu nutzen, gut zu machen und entweder es wird oder es wird nicht.
Klaus-Jürgen Knacki-Deuser über seine tägliche Show bei ZDF Neo ab 15. November montags bis mittwochs 23.15 Uhr, donnerstags 23 Uhr und die Wochenzusammenfassung sonntags immer 22.30 Uhr. Dann jetzt zu Tiger aus Kreuzberg. Wir bleiben bei Comedy also. Er hat bereits im Internet seine eigene Show, wurde jetzt vom ZDF entdeckt, darf die Super Tiger Show nun also auch im Fernsehen machen. Ab 5. November immer donnerstags um 23 Uhr und ich konnte den Meister interviewen.
Wie passt das zusammen, die orange Farbe vom ZDF und Tiger? Tiger ist doch eigentlich gelb-schwarz, oder?
Richtig, richtig. Wenn man sich anguckt, türkische Fahne, da ist sehr viel Rot und sehr viel Weiß und Orange ist fast rot, aber kann man sagen, ist, ZDF ist eigentlich deutsch-türkisch.
Aber ZDF ist doch Cookie-Dance-Sender, sagt man so.
Was heißt das?
Cookie-Dance-Sender, ne? Für die dritten Szene, also für die...
Ach, für Opa-Oma, ja, ist auch richtig, ist auch so, wirklich. Opa-Oma gucken auch in Türkei, aber die verstehen nicht, aber die gucken trotzdem, weil die sind Opa-Oma, haben die recht. Ja, das ist das Problem bei deutschem Fernsehen, meist eigentlich viel ist Scheiße, also für Jugendliche, Kinder, Kids, junge Menschen machen hier keine gute Programm. Ist wie so ein schöner Spielplatz. Alles ist schönste, modernste Technik. Aber du guckst und so, warum ist hier ruhig? Und dann guckst du, es sind gar keine Kinder da. Und so ist auch Programm. Programm ist da, aber kein Mensch guckt, weil die nichts machen. Die müssen mal anders denken, ja.
Deswegen hast du gesagt, jetzt muss ich rein ins Fernsehen.
Ich habe nicht gesagt, ich habe einfach nur eine Show gemacht in Kreuzberg. Und dann ein paar Jungs mit Abitur haben gesagt, ey, das ist witzig, komm, mach mal ein bisschen. Ist doch besser, du bist Experte von Kreuzberg. Du erzählst über Kreuzberg, als wenn jemand anders erzählt. Habe ich gesagt, stimmt, okay, haben die recht. Aber ich will nichts machen mit Technik, Mechnik, interessiert mich nicht. Ich bin auch Manager von Straße. Ich muss mich um Leute kümmern, die haben keine Zähne, weil AOK zahlt kein Geld mehr. Ich habe keine Stelle. Und da haben die gesagt, okay, wir machen. Und die machen alle Show, aber ich mache Programm. Ich sage, was wie aussieht soll.
Weil die Leute vom ZDF waren begeistert?
Ja, die haben Show gesehen, haben gesagt...
Oder gab es einen Erpressungsversuch?
Ja, die wollten natürlich, ist immer so, wollten die mich kaufen, aber mich kann man nicht kaufen, weil so viel Geld hat keiner. Aber man kann mich fragen. Und da haben die mich gefragt, da meine ich, das ist die richtige Frage. Wenn man mich fragt, kann ich auch Antwort geben. Haben wir uns getroffen, Döner gegessen, Chai getrunken, haben die so erzählt, habe ich gesagt, ZDF ist doch schön, guck mal. Das ZDF ist eigentlich wie TRT in Türkei. Weißt du, so richtig hat Prestige. Und wenn man hier ist, ist auch Verantwortung, kann man auch Leute erreichen und so. Habe ich gesagt, das ist eine gute Idee und die waren nett. Und darum haben wir gesagt, okay, wir können mal machen eine Zusammenarbeit probieren.
Wie sieht die aus?
Wir machen Show, was ist witzig und die müssen uns bezahlen. Das ist gut, wa?
Das ist ja ein tolles Geschäftsmodell, aber was kann man dann sehen?
Guck mal, wir haben zum Beispiel in jeder Tiger-Show, es gibt eine schöne Chai-Mädchen. Eine schöne Mädchen ist Sonja, ganz toll sieht die aus.
Chai heißt Tee, müssen wir vielleicht übersetzen.
Ja, Chai ist Tee und sie kommt und bringt schönen Tee für Gast und dann Gast, wenn er am Ende geht, er kriegt noch ein Geschenk von Tiger und wenn es Frau, dann gibt es auch nochmal ein Geschenk und dann kann man mit Gast zusammen Spiele machen und auch reden. Hast du Idee? Zum Beispiel kommt Oliver Kuritke, ich kenne ihn, junger Mensch, Schauspieler und viele in Kreuzberg respektieren ihn auch und so und dann kann man ihn fragen, hast du Tipp für Jugendliche, wer hat Schwierigkeiten? Kann man mal direkt fragen, weißt du, nicht über Fernsehshow. Komm in mein Kellerstudio und da kann man anders sprechen. Ist auch abhörsicher. Und dann habe ich noch...
Das ist fürs Fernsehen sehr gut, abhörsicher.
Ja, ja, viele Polizei, du weißt. Und dann haben wir natürlich auch so, kann man so Spiele machen. Ich mache auch Verlosung von Deutsche Pass. Es gibt Bosporus-Trommel, ist schön. Da gibt es nur Voraussetzung ist, du bist keine Deutsche und du wohnst im Ausland. Und dann machen wir Trommel und dann eine Name, was wir ziehen, kriegt Deutsche Pass. Deutsche Passaktion.
Und das 13 Mal hintereinander und dann ist Schluss, oder?
Wir haben gesagt, 13 Mal einmal, aber wir haben ja wir machen die Sendung auch nochmal Kopie. Und dann bei Internet ist nicht nur 13 Mal, es geht immer so weiter, weißt du, aber kein Weitersagen.
Tiger aus Kreuzberg, der den Sprung schaffte vom Internet ins Fernsehen zu ZDF Neo. Am Ende des Podcasts schließt sich der Kreis, denn Sie hören wieder Klaus Steg und diesmal komplett mit seiner Rede zur Preisverleihung Langer Atem, abgedruckt auch im Tagesspiegel, aber hier in voller Länge zu hören.
Jetzt ein Mann, der in diesem Jahr, im Jahr 2009, wiedergewählt worden ist. Und ich denke, das wird für ihn eine ganz besonders schöne Erfahrung sein, denn wie wir alle wissen, präferiert er politisch die Sozialdemokraten. Also er ist wiedergewählt worden, er hat es geschafft, wieder an die Spitze seiner Institution zu treten oder da zu bleiben, wo er die ganze Zeit schon war. Er ist aber vor allen Dingen auch Kollege, denn er schreibt regelmäßig für die Frankfurter Rundschau und natürlich kennen wir ihn alle als Künstler. Und als Künstler hat er in einem Interview einen Satz so en passant hinterlassen, den sich eigentlich jeder Journalist auch irgendwohin tätowieren kann. Man kann überhaupt bei mir nichts bestellen. Auftragsarbeiten gibt es bei ihm nicht, gab es bei ihm nicht. Heute Abend ist er zu seiner hoffentlich eigenen Freude hier bei uns, der Präsident der Akademie der Künste. Bitte begrüßen Sie, meine Damen und Herren, Klaus Steg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie als Exzessivnutzer Ihrer Medien. Ich hoffe, diese Andeutung mit der Sozialdemokratie war nicht hämegrundiert. Das sind wir gewohnt, aber ich sehe es positiv. Mit 90% kann man sich ja sehen lassen. Vor gut einem Monat hatte mich der Journalistenverband, das heißt der exzessiv fragende Michael Rediske, dem man sich nicht entziehen kann, nach einem kurzen Grußwort gefragt. Sie können das nachlesen in der Broschüre. Nur so viel daraus. Angeregt hatte mich die freimütige Aussage eines Mitglieds der Piratenpartei, die diesmal noch real wie virtuell an der 5%-Hürde scheiterte, mit folgendem Satz: Qualitätsjournalismus brauche ich nicht. Ich habe doch meine Blogs. Ich gestehe, ich bin kein Blogger, weder Leser noch Verfasser und deshalb auch nicht in der Gefahr, der Bloggerö zu erliegen. Und ich bleibe natürlich bei meiner Verteidigung eines klassischen Journalismus. Eines Journalismus, der sich als Instrument lebendiger Demokratie versteht, der die wirklichen Probleme der Welt und der Menschheit ernst nimmt, der hilft, nach Lösungswegen zu suchen und der Politik als Ringen um die richtigen Antworten darstellt, statt sie zum Comedy-Ereignis mit hohem Spaßfaktor zu verharmlosen. Diese Preisverleihung gilt jenen, die sich mit langem Atem dem Bohren dicker Bretter hingegeben haben, jenen, die sich nicht damit abspeisen ließen und weiter abspeisen lassen, dass die Kraft des Faktischen jede weitere Recherche und Nachfrage erübrige. Also den Hartnäckigen in dieser Zunft, die uns Zeitungsleser, Radiohörer, Fernsehzuschauer bei Neugier halten. Und ich bekenne, ich bin ein fast pathologischer Zeitungspapierfresser. Deshalb hatte der Rediske eine weiche Stelle bei mir getroffen. Denn als Akademiepräsident bin ich eigentlich begrüßungsgeschädigt, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Jede Woche manchmal 2 bis 3. Da sagt man, muss man das noch außerhalb auch machen. Und als Lohn für Erkenntnisgewinn, Lese- und Zuschauervergnügen kaufen wir Zeitungen, bezahlen wir freudig erregt die GEZ-Gebühr. Das ist unser Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus. Aber was ist nun mit den Blogs? Sie merken, ich hab's damit. Werden sie in der jetzt angebrochenen digitalen Zukunft den klassischen Journalismus begleiten oder überflüssig machen? Sind die Blogger diese Heimwerker der Meinungsproduktion die neuen Gegner der Journalisten, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben, die ihre Haltung und ihre Meinung in Redaktionskonferenzen, aber auch Auge in Auge mit Politikern, Repräsentanten der Wirtschaft, wie der Wirtschaftskriminalität behaupten müssen? Wird die Qualitätspresse mit ihren Kommentaren und Meinungsseiten kampflos den Bloggern überlassen? Ich glaube es nicht, dass wir bald nur noch die dürren Nachrichten lesen und den Rest der Meinungsbildung googeln, aus dem Internetforen destillieren werden. Und wenn es so wäre, dann würde ich natürlich auch weiterhin die mir vertrauten, wichtigen Autorennamen in die Suchmaschine eingeben, um im Universum des weltweiten digitalen Geschwätzes etwas Glaubwürdiges, Authentisches zu finden, eben jene Stimme, die für mich zumindest zählt. Zugegeben, die apokalyptische Vision vom Untergang des Journalismus ist noch etwas verfrüht. Aber es gibt es nicht deutliche Signale für den sich nahenden Epochenwechsel in der digitalen Kultur? Ich zitiere aus einer bemerkenswerten Thesensammlung, die ich gerade im Perlentaucher entdeckt habe. Jenem Medium, das wie ein Scharnier zwischen der alten, papierenden und der neuen digitalen Medienwelt funktioniert. Das uns im Internet auf die gedruckten journalistischen Höhepunkte aufmerksam macht und zugleich unser traditionelles Urheberrecht im digitalen Zeitalter häufig in Frage stellt. Dort war am Wochenende mit Blick in die Zukunft zu lesen, Zitat, die Rolle von Verlagen und Buchhandel wird sich nicht minder radikal reduzieren als etwa die des Fernsehens. Die geistigen Torwächter werden von Institutionen medialer Grundversorgung zu qualitativ, wenn nicht auch unbedingt ökonomisch und kulturell marginalisierten Zulieferern diverser Supplementierungen. Im Idealfall garantieren sie sorgfältig ausgewählte, gut lektorierte und professionell gestaltete Publikationen. Zitat Ende. Setzt man Journalisten oder Redaktionen und Zeitungen an die Stelle von Verlagen und Buchhandel, so können wir hier auch den prognostizierten Bedeutungsverlust der journalistischen Medien in nicht ferner Zeitung herauslesen. Der Autor Gundolf Freiermuth schreibt in dieser Kurzfassung im Perlentaucher seines Essays Die doppelte Zukunft des Buches in der 8. These. Die Aufhebung der massenkulturellen Trennung in Sender und Empfänger war für den Durchschnittsbürger der entwickelten Länder spätestens um 2005 erreicht. Jeder Laptop- oder Handybesitzer kann seitdem überall und zu jeder Zeit mediales, Texte, Fotos, Videos nicht nur nach Belieben konsumieren, sondern auch selbst produzieren und anbieten. Gegenwärtig existieren weltweit über 150 Millionen Text- und Videoblogs. In qualitativ unüberschaubarem Output der Blogger und selbst der Herausgeber sieht Freiermuth eine schleichende Veränderung des literarischen Lebens wie der literarischen Produktion. Die Leser, die sich bald immer weniger an den Angeboten der großen Verlage orientieren, sieht er zu Nutzern werden, Das massenkulturell passive Publikum erwacht online und wird dank entsprechender Software zur virtuellen Öffentlichkeit. Ich gebe zu, das erscheint mir etwas gespenstisch. Es bedeutete die Ablösung qualifiziert, ausgebildeter, glaubwürdiger und in diesem Beruf nicht zuletzt ethisch verpflichteter Autoren durch den Schwarm aller, die Zugang zum weltweiten Web haben und überall ihre Meinung kundtun können. Für Journalisten kann man hier analog Literaten, Filmemacher und andere Kreative setzen. Ist das die vollkommene Demokratisierung in den digital verbreiteten Medien? Ist das in freier Abwandlung zu jeder ist ein Künstler, wer denkt nicht da an Josef Beuys, die Schlussfolgerung, jeder wäre in seiner Blogger-Existenz schon ein Publizist, Kommentator, Meinungsbildner? Welche ethischen, letztlich auch juristischen Grenzen zum Beispiel bei öffentlicher Jagd auf Andersdenkende, Andersrassige, Andersgläubige wird es noch geben, wenn Blogs aus dem Ruder redaktioneller Filterung laufen und zu Sammelbecken von zunächst anonymen, geistigen und politischen Finsterlingen werden? Das habe ich mich übrigens auch schon in den letzten Tagen bei den zahlreichen Leserbriefen gefragt, die mein Genosse Thilo Sarrazins Provokationen mit einem endlich sagt's mal jemand freudig begrüßt wurden. Als permanenter Bahnfahrer, Bahncard 100 war meine Bedingung bei der Akademiewahl, gute Idee, sollten Sie auch machen. Als nochmal permanenter Bahnfahrer bin ich der Allgegenwart der Bild-Zeitung quasi zwangsläufig ausgeliefert. Sie ist für mich der tägliche Beweis, dass sich das gesunde Volksempfinden jederzeit hochheizen lässt, mit und ohne Sarrazin leider. Schon deshalb gehört dieses Blatt auf keinen Redaktionstisch, Zitat, wie Ihr Kollege, der langjährige Spanien-Korrespondent der ARD, Volker Mauersberger, jetzt in einem SWR-Interview zu meiner Freude forderte. Dennoch, ich habe derzeit keine Angst davor, dass sich ein demokratiebewusster und von der Demokratie gebrauchter Journalismus im ganzen deutschen Medienspektrum für einen populistischen Rassismus hergeben würde. Was ich vor allem den Nominierten wie den späteren Preisträgern wünsche, lassen Sie sich nicht beirren. Nicht beirren von Schreckensmeldungen, die uns aus der digitalen Zukunft gelegentlich erreichen. Noch leben wir im Zeitalter analog raschelnden Papiers, noch gibt es Redaktionen, die Vertrauen in ihre Arbeit setzen, noch gibt es ihre Courage, sich mit dem Ergebnis einer brisanten Recherche und unter vollem Namen und mit langem Atem um Kopf und Kragen zu schreiben. Ich danke Ihnen.
Radio 1, nur für Erwachsene.